Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Rabe Info vom Dienstag, dem 15. Januar. Heute haben wir folgende Themen. Ilisu-Staudamm-Projekt in der Türkei vorerst gestoppt. Türkisches Gericht vermisst Umweltverträglichkeitsprüfung. Begleiten und kritisieren, das ist die Aufgabe des Publikumsrates von Schweizer Radio und Fernsehen. Mit offenen Armen empfangen, Aufstieg der Schweiz zum internationalen Handelszentrum für Rohstoffe. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Jetzt hören wir Wilma Rall. Sie hat die Nachrichten.
Der Bund rechnet fürs nächste Jahr mit steigenden Kosten im Asylwesen. Er geht davon aus, dass im Jahr 2014 insgesamt über 1,4 Milliarden Franken benötigt werden. Damit bewegen sich die Zahlen nahe dem Rekordwert vom Jahr 1999. Grund sind laut Bundesamt für Migration die steigenden Zahlen der Asylgesuche. Man geht davon aus, dass mehr Personen als Flüchtlinge anerkannt werden oder vorläufig aufgenommen werden. Das sorgt für mehr Kosten bei den Sozialhilfeleistungen und den Verfahren. Das Personal von EP Systems in Neuenburg ist gestern Montag in einen Streik getreten. Die mehr als 100 Angestellten werden im laufenden Jahr entlassen, weil der Spray- und Pumpenhersteller die Produktion einstellt. Mit dem 24-stündigen Streik will das Personal bewirken, dass der Sozialplan verbessert wird. Sie verlangen, dass die Entschädigungen unter den Lohnkategorien ausgeglichener verteilt werden. Gemäß der Gewerkschaft Unia sind die Gespräche mit der Firmenleitung an einem toten Punkt angelangt. Der Internationale Strafgerichtshof soll die schweren Verbrechen in Syrien untersuchen. Die Schweiz hat eine entsprechende Forderung beim UNO-Sicherheitsrat deponiert. Sie wird von weiteren 56 UNO-Staaten unterstützt. Wenn man nicht konsequent gegen die Straflosigkeit in Syrien vorgehe, sei kein nachhaltiger Frieden möglich, ist der Bundesrat überzeugt. Der bald zweijährige Konflikt hat bereits über 60.000 Todesopfer gefordert, mehrheitlich Zivilpersonen. Eine politische Lösung ist weiterhin nicht in Sicht. Letztes Jahr sind mehr US-Soldaten durch Suizid gestorben als durch Kriegshandlungen. Fast 350 Armeeangehörige haben sich im letzten Jahr das Leben genommen. Der Großteil waren Kriegsveteranen nach Einsätzen in Afghanistan. Damit ist die Suizidrate ehemaliger Soldaten erneut angestiegen. Das US-Verteidigungsministerium hat das Problem schon länger erkannt und zur Unterstützung der Soldaten beispielsweise Telefonhotlines eingerichtet. Nun will man weitere Maßnahmen in Angriff nehmen, um die Hilfe für psychisch angeschlagene Soldaten zu verbessern. Zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es wechselnd bewölkt mit gelegentlich etwas Schnee bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und so bleibt es voraussichtlich bis am Wochenende wechselnd bewölkt mit teils Schneeschauern. Mit Biese bleibt es kalt bei um -3 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Das oberste türkische Verwaltungsgericht hat den Bau des Ilisu-Staudamms, der hunderte Dörfer und eine 10.000 Jahre alte Stadt bedroht, erstmal gestoppt. Andras Neunert von Radio Lora München hat Ercan Albora von der Initiative zur Rettung von Hasencave gefragt, ob das Urteil des obersten türkischen Verwaltungsgerichts so erwartet worden war.
Nein, damit hatte man nicht gerechnet, weil das Projekt seit knapp 3 Jahren in Bau ist, also nachdem die europäische Finanzierung 2009 durch eine große internationale und regionale Kampagne gestoppt wurde, hat man und die Türkei eine neue Finanzierung 2010 gefunden hatte, ist man jetzt nicht mehr so sehr davon ausgegangen und viele hatten den Glauben verloren. Und da es sich um ein sehr wichtiges strategisches Projekt handelt, sind fast alle davon ausgegangen, dass das doch gebaut wird. Einige haben weiter daran geglaubt, dass er gestoppt werden kann und noch gestoppt werden muss.
Was war denn nun genau die Begründung des Gerichtes?
Das oberste Verwaltungsgericht der Türkei hat gesagt, es fehlt eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die liegt nämlich für das IDISU-Projekt nach türkischem Gesetz nicht vor. Also es ist insgesamt ein 2 Milliarden Euro Projekt und es gibt keine Umweltverträglichkeitsprüfung.
Also das klingt so ein bisschen wie Nachrichten aus Absurdistan. Also ich meine, bei der Größe dieses Projektes muss man das doch zumindest pro forma gemacht haben. Oder ging man davon aus, dass die Richter sowieso machen, was die Politik will?
Also in der Türkei gibt es ein Gesetz, das sagt, alle Projekte, die vor 1993 beschlossen wurden, benötigen keine UVP, also eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Und IDISU ist ja 1982 beschlossen worden. Damit wollte man alle älteren Projekte durchboxen. Jetzt für neuere Projekte muss man natürlich das tun. Deshalb lag jetzt keine Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Als die europäischen Beteiligten eine Exportkreditversicherung, das heißt eine Hermeswirtschaft in Deutschland, von ihren eigenen Regierungen verlangt haben, das war 2005, haben die drei europäischen Regierungen, Deutschland, Österreich und Schweiz, gesagt, macht eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Diese Unternehmen, vor allem die internationalen, haben eine gemacht, allerdings nicht nach türkischem Gesetz, nur um die Kreditbürgschaften aus Europa zu bekommen. Sowas liegt vor, aber das entspricht wiederum nicht wirklich den Kriterien, den internationalen Kriterien einer UVP. Und da haben die Menschen auch in der Türkei keine Möglichkeit, dagegen zu klagen, Kommentare einzureichen.
Trotzdem ist es ja nun so, dass die europäischen Firmen, die an diesem Projekt beteiligt sind, sich fragen müssen, angesichts dieses Urteils jetzt, spätestens jetzt fragen müssen, ob sie sich da nicht an einem illegalen Projekt beteiligen, wenn sie weitermachen.
Das auf jeden Fall. Es ist illegal, es ist destruktiv, es ist katastrophal. Wer ist noch verblieben aus Europa? Das ist Andritz aus Österreich mit einem ganz großen Anteil, knapp die Hälfte des Projektes, und zwei kleine Consultants aus der Schweiz. Das deutsche Bauunternehmen Zipplin ist hier 2009 ausgestiegen. Andritz baut auch in Deutschland. Es hat ja so andere Unternehmen aus Deutschland aufgekauft und die Turbinen werden teilweise im Süden Deutschlands gebaut, also ist irgendwie auch ein deutsches Unternehmen. Und dieses Unternehmen schert sich um nichts. Es ist sehr arrogant, es verdient gerade viel. Es gab und gibt Proteste gegen dieses Projekt, auch gegen dieses Unternehmen, auch weil Andritz am Belo Monte Staudamm im Amazonas beteiligt ist.
Wollte gerade sagen, da kommt es mir nämlich bekannt vorher, ja. Nun hat aber die Regierung 7 Tage Zeit, gegen diesen Baustopp Berufung einzulegen. Wird sie wahrscheinlich tun, oder?
Wir gehen davon aus, dass sie natürlich dagegen Berufung einlegt. Das macht sie auch sonst immer in der Türkei. Mehrmals gab es für auch andere Projekte Baustoppverfügungen und die Regierung hat ausnahmslos dagegen geklagt.
Nun geht es um Menschen, die in insgesamt rund 200 Dörfern leben. Dazu die 10.000 Jahre alte Stadt Hasan Cave, die durch dieses Projekt zerstört werden würde. Wie ist denn jetzt aktuell dort die Lage? Wird in den Dörfern gefeiert oder ist man eher skeptisch, ob das Ganze was bringt?
Man ist eher zurückhaltend, so gefeiert in dem Sinne nicht. Man freut sich natürlich, dass man hat so einen kleinen Etappensieg. Das schöpft nochmal ein bisschen Motivation. Legt vor Augen, dass man doch eigentlich ganz legitim Kritik einlegt und sich dagegen wehrt und dass man wieder mehr tun muss.
Sagt Ercan Albora von der Initiative zur Rettung von Hasan Cave im Beitrag von Radio Lora München.
Rabe Info 95,6.
Beim Schweizer Radio und Fernsehen ist der Publikumsrat für die Qualitätssicherung verantwortlich. Der Publikumsrat besteht aus 26 Personen, die die ganze Deutschschweiz repräsentieren. Er trifft sich rund einmal monatlich und diskutiert über bestimmte Sendungen. Dies tut er in einer beratenden und begleitenden Funktion. Die Kritik wird intern direkt an die Redaktionen weitergegeben. An die Öffentlichkeit dringt nur eine Zusammenfassung, worüber diskutiert wurde. Im folgenden Bericht stellt Ihnen Yves Kilchör die Aufgaben und Herausforderungen des Publikumsrates vor.
Schon seit 12 Jahren ist der Manfred Pfiffner im Publikumsrat. Seit 2009 ist er Präsident. Er ist einer von 26 Leuten, der die Sendungen vom Schweizer Radio und Fernsehen beurteilt. Das heisst, die Sendung schauen, Bericht erstellen und anschliessend eine Diskussion mit einzelnen Leuten von der Redaktion im ganzen Publikumsrat. Am Schluss gibt es zu jedem Bericht eine Medienmitteilung. Sie sind die Einzigen, die wir aussenstehenden Personen vom Publikumsrat mitbekommen. So eine Medienmitteilung schreiben ist heikel, vor allem wenn man in einem internen Bericht mehrheitlich Kritik äußert, erklärt der Manfred Pfiffner.
Wenn Sie natürlich dann einfach 70-80% Kritik äußern, dann treffen Sie einfach mit dieser Medienmitteilung überhaupt nicht das, was gelaufen ist. Dann haben Sie zwar Chance, in die Medien reinzukommen, und das ist meine Kritik am Journalismus heute, oder? Dass man dann einfach das aufnimmt, was schlecht ist.
Die Medien nehmen also anscheinend nur die Negativkritik vom Publikumsrat auf. Das sei aber nicht das Problem vom Publikumsrat.
Wir bilden also so ab, wie es in der Sitzung und in dem Gesamtbericht gelaufen ist, sofern wie es irgendwie nur geht. Wenn dann aber das Mediensystem das Ganze verfälscht, dann muss ich sagen, haben nicht wir das Problem, sondern die anderen. Das führt natürlich dazu, dass wir schon in einer schwierigen Position sind, wie kommunizieren wir.
Und dann gäbe es Sachen, die nicht in die Medienmitteilungen gehören, wie zum Beispiel interne Zahlen oder Diskussionen über einzelne Moderatoren. Dass man in letzter in den Medienmitteilungen vom Publikumsrat eher weniger Kritik habe gefunden, liege auch daran, dass es einfach weniger zu kritisieren habe gegeben. Und der Publikumsrat hat nicht den Auftrag, das Schweizer Radio und Fernsehen zu kritisieren.
Sondern es ist Berichterstattung aus dem Ort. Wir sind verpflichtet, gemäss unseren Auflagen, die Öffentlichkeit zu informieren und eben zu informieren und nicht zu beurteilen.
Außerdem tüge der Publikumsrat das Schweizer Radio und Fernsehen nicht kritisieren, sondern begleiten. Vor kurzem ist auch Glanz und Gloria von SF1 vom Publikumsrat beurteilt worden. Der Redaktionsleiter Martin Bodner sagt zur Bedeutung vom Publikumsrat:
Die Meinung vom Publikumsrat ist eine von diversen wichtigen Meinungen, die man dann aber auch immer im Gesamtbild muss sehen.
Oder Vinzenz Weiss von Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften kennt der Publikumsrat und einzelne interne Berichte von ihm. Auch er sieht den Konflikt vom Publikumsrat.
Einerseits muss er sehr sachlich probieren, Programmbeobachtung zu machen und in einem sehr nüchternen Bericht probieren, sein Urteil abzugeben. Auf der anderen Seite wird er natürlich auch ein bisschen wahrgenommen werden. Es soll draussen bekannt werden, dass es so etwas gibt wie eine Selbstkritik innerhalb der SRG. Und wenn man das will, Aufmerksamkeit produzieren, dann muss man die Medienlogiken bedienen. Und das ist manchmal nicht das Gleiche wie eben schön, seriös Kritik üben.
Darum soll der Publikumsrat seine Funktionen, also einerseits sachlich informieren und andererseits Aufmerksamkeit bekommen, klarer voneinander trennen. Der Publikumsrat soll professioneller kommunizieren, vor allem über seine eigene Rolle.
Die ist im Übrigen viel spannender als das einzelne Urteil, wie jetzt gerade eine Sendung angekommen ist oder nicht angekommen ist. Wichtig ist zu realisieren, da gibt es eine institutionalisierte Kritik.
Der Vinzenz Weiss sagt außerdem, der Publikumsrat habe sich unter Manfred Pfiffner professionalisiert. Und gleich gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann der Publikumsrat der Öffentlichkeit erklären, was er genau macht. Vielleicht packt der Manfred Pfiffner das in nächster Zeit ja an. Er ist nämlich im August für weitere 4 Jahre als Präsident bestätigt worden.
Das war ein Beitrag von Yves Kilchör, ausnahmsweise einmal auf Schweizerdeutsch.
95,6. Rabe Info.
Und sie kamen in Scharen aus allen Herrenländern in die Schweiz, um von ihren Vorzügen zu profitieren. Rohstoffhändler aus aller Welt ließen sich hier nieder, um ungestört das große Geschäft zu machen, mit Erdöl und Metall, Kaffee und Getreide. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Schweiz zu einem der wichtigsten internationalen Rohstoffhandelszentren gemausert. Was hat sie denn zu bieten, was andere Länder nicht bieten? Dieser Frage gehen wir heute nach, im Rahmen unserer Rohstoffserie zu Tour de Lorraine, im Beitrag von Wilma Rall.
Der Rohstoffhandel in der Schweiz kann auf eine erstaunliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. In Genf sprudelt zwar nach wie vor nur der berühmte Jetdo aus dem Genfer See, dafür flattern die Rohölhandelsverträge immer häufiger über die Eichentische. Vor einigen Jahrzehnten noch ein verschlafenes Nest, steht das Erdölhandelszentrum Genf laut Experten inzwischen davor, London vom Spitzenplatz zu vertreiben. Trotz der wachsenden Konkurrenz aus asiatischen Staaten wie Singapur oder Dubai. Wichtigster Grund für die Anziehungskraft der Schweiz war und ist laut Oliver Claßen die politische Stabilität der Schweiz. Claßen arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern und ist Mitautor vom kürzlich erschienenen Buch «Rohstoff – das gefährlichste Geschäft der Schweiz».
Viele Firmen kommen in die Schweiz oder kamen in die Schweiz und haben sich hier angesiedelt, weil es ein Smart Mix, wie sie das nennen, von Standortfaktoren gibt, die die Schweiz besonders attraktiv machen für diesen Sektor. Vor allem anderen politische Stabilität, der Tatbestand, sicher auch historisch auf jeden Fall relevant, dass die Schweiz natürlich lange kein UN, also UNO-Mitglied war und entsprechend Sanktionen und dergleichen von der Schweiz aus operierenden Unternehmen nicht so eine Rolle gespielt haben. Dazu kommt natürlich das Steuerprivileg, die also internationalen Vergleich relativ moderaten Gewinnsteuern und vor allen Dingen eben die Steuerpäckchen, die die Kantone, die diese Firmen ansiedeln, für diese Firmen speziell schnüren.
Nicht nur in der Steuerpolitik, auch in anderen Bereichen versucht der Kanton Genf, den internationalen Rohstoffhändlern Leben und Geschäften so angenehm wie möglich zu machen. Die Anziehungskraft der Rhone-Stadt rührt auch daher, dass Genf in den letzten Jahrzehnten ein ganzes Netz von Unterstützungsstrukturen aufgebaut und angezogen hat, rund um die Rohstoffhändlerbranche. Der kleine Kanton ist voll von Anwaltskanzleien, Frachtspezialisten, Logistikunternehmern und Warenprüfkonzernen.
Dann darüber hinaus für diese ganze Kaste der Rohstoffhändler auch sehr, sehr wichtig die Lebensqualität in der Schweiz, die Dichte der internationalen Schulen, die Tatsache, dass man hier doch weitestgehend ohne Bodyguards auskommt.
Als eine der ersten Rohstoffhandelsfirmen hat sich in den 70er Jahren Vitol in Genf niedergelassen. Die weitgehend unbekannte Vitol-Gruppe ist laut Oliver Claßen der aktuell umsatzstärkste Konzern der Schweiz, mit einem Jahresumsatz dreimal so hoch wie der vom Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Auf Vitol folgten andere Firmen wie Mercuria oder Gunvor, um von hier aus russisches Öl weltweit zu vertreiben.
Das hat viel mit den Tatsachen zu tun, dass Genf ein internationales Politikzentrum war, wo viel Diplomatie gelaufen ist, wo die Sowjetunion noch zu Sowjetzeiten eben viele Geschäfte machen konnte, die sie sonst nicht machen konnte. Das kommt aus dieser Tradition, dass sich eine ganze Reihe von heute sehr potenten Ölhandelsgesellschaften in Genf angesiedelt haben. Hat auch damit zu tun, dass sich viel russische Finanzoligarchie in und um Genf angesiedelt hat.
Laut dem Branchendachverband der Rohstoffhändler der Geneva Trade and Shipping Association GTSA haben sich allein im Großraum Genf inzwischen über 400 Rohstofffirmen angesiedelt. GTSA wurde auf Initiative der größten Handelsfirmen gegründet, um die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Ein anspruchsvolles Unterfangen in einer Branche, die für ihre Verschwiegenheit bekannt ist.
Wieso man diese Firmen nicht kennt, hat ganz maßgeblich damit zu tun, dass das Geschäftsmodell und Teil des Geschäftsmodells ist die Diskretion und es wie eine Art Wettbewerb unter diesen Firmen gibt, wer am wenigsten Schlagzeilen produziert. Es gibt in der Schweiz aber natürlich einfach auch zum Beispiel ein Handelsregister, das im internationalen Vergleich weit hinterherhängt mit den Firmeninformationen, die im Handelsregister zu finden sind. Es gibt sonst kaum Informationsquellen, die verfügbar sind.
In Zukunft aber werde man von den Genfer Ölhandelsfirmen mehr lesen, meint Oliver Claßen von der Erklärung von Bern. Denn im Zuge der legendären Vertraulichkeit vom Schweizer Finanzplatz bröckelt auch der undurchsichtige Rohstoffhandel.
Sie hörten den zweiten Teil unserer Rohstoffserie zur Tour de Lorraine. Mehr Infos zu den Workshops vom kommenden Samstag gibt's im Internet. Genauso wie man das Buch «Rohstoff – das gefährlichste Geschäft der Schweiz» der Erklärung von Bern im Internet bestellen kann. Die Links dazu gibt's auf unserer Homepage www.rabe.ch in der Rubrik «Rabe Info». Morgen geht es in der Tour de Lorraine-Serie über Rohstoffe um die Frage, welche Bedeutung der Rohstoffhandel für die schweizerische Volkswirtschaft hat.
Rabe Info.
das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Dienstag, den 15. Januar vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Rabe Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Wilmar Rall, Andras Neunert von Radio Lora München, Yves Kilcher und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.